die amtierenden Ministerpräsidenten, das hat man gleichzeitig in Sachsen gehabt, später auch in Sachsen-Anhalt und dann auch in Brandenburg, dass die, also Brandenburg war auch 2019, dass sozusagen die Ministerpräsidenten quasi als Bollwerk gegen die AfD gewählt wurden. Also die Regierungspartei, die größte, wurde gewählt. Auch nicht deswegen, weil die Partei jetzt so beliebt war oder der Ministerpräsident, sondern man gesagt hat, okay, wir stärken jetzt die Demokratie, in dem Fall der Ministerpräsidenten, die Partei des Ministerpräsidenten gegen die AfD. Und davon hat auch Bodo Ramelow profitiert. Die Koalition selbst, die rot-grüne Koalition selbst, die eine knappste, möglichste Mehrheit hat, nämlich eine Stimme, die, und das ist nun erstmal so ein Fun-Fact, zum Schluss auf dieser Stimme eines ehemaligen AfD-Abgeordneten, der zur SPD gewechselt war, beruhte. Fun Fact zu Ende. Diese Regierung hatte dann keine Mehrheit mehr.
B-O-M.
Berlin.
Ost-Migrantisch. Deutschlands erster ostmigrantischer Podcast.
Mit echten Berliner Biografien.
Hallo und herzlich willkommen bei BOM, Berlin-Ost-Migrantisch. Ich bin Daniel und ich begrüße euch zu unserer 37. Folge. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, wir hatten ja Bomb meets Brandenburg. Wir waren in Cottbus und haben über die Situation in Brandenburg gesprochen, welche Beziehungen es zu Berlin gibt und so weiter. Und wir hatten ja auch schon Carsten Schneider zu Gast, der seinen Wahlkreis in Erfurt, also in Thüringen, hat. Und wir haben uns gedacht, vor den Wahlen im September wollen wir auch nochmal einen Bomb meets Thüringen machen. Und haben uns deswegen jemanden eingeladen, der sich da sehr, sehr gut auskennt. Der Stern-Redakteur Martin Debes, der lange Zeit für die Thüringer Allgemeine gearbeitet hat und ein Buch über die Situation in Thüringen geschrieben hat. Er hat Bodo Ramelow porträtiert und er hat auch Björn Höcke porträtiert. Und kennt sich einfach sehr, sehr gut auch als gebürtiger Thüringer mit Thüringen aus. Das heißt, ihr habt jetzt eine ganze Folge über Thüringen. Die nächste Folge wird dann über Sachsen sein, bevor wir dann in die Sommerpause gehen. Also hört rein und denkt dran, ihr könnt uns schreiben, ihr könnt kommentieren und ihr könnt liken und abonnieren. Dieser Podcast freut sich über eure Reaktionen.
Hallo Daniel.
Hallo Özgür. Und hallo Martin, Martin Debes.
Ja, hallo.
Hallo, du bist, wir haben dich eingeladen, wir sind ja eigentlich der Berlin-Podcast. Aber wir haben jetzt eine Folge schon gemacht, wo wir in Brandenburg waren und über Berlin trifft Brandenburg gemacht haben. Und wir haben dich eingeladen als Experten für Thüringen. Bei Thüringen muss ich immer sofort das Lied von Reinhard Krebe, da fange ich mal an, so ein bisschen zu. Genau. Also kommt mir sofort dieses Lied über Thüringen. Man will es irgendwie mal lang sagen, weil du da sehr, sehr lange gearbeitet hast bei der Thüringer Allgemeinen. 24 Jahre, glaube ich, brutto.
Ja, das stimmt. Bei der Thüringer Allgemeinen und dann den Vereinigten Funke-Zeitungen sozusagen, die noch dran gehören.
Genau. Mhm. Hast, glaube ich, viel über Politik. Also Politik ist
das. Ja, ich habe Landespolitik, Bundespolitik gemacht.
Genau.
Und Lokalpolitik, je nachdem, wie man es betrachten möchte.
Genau.
Und in deinem Buch hast du es direkt mal verknüpft.
Genau.
Genau, du hast das Buch geschrieben. Das ist so der Aufhänger, warum wir dich eingeladen haben. Das muss man so ein bisschen betonen, sprechende Deutsch, Land, der Extreme. Also sowohl Deutschland als auch Land der Extreme.
Dass man das. Naja, mein Vorschlag war Land der Extreme und dann hat der Verlag gesagt, das muss ich ja auch noch außerhalb von Thüringen verkaufen und mach mal Deutschland der Extreme draus und ich fand das okay, weil das steht ja pass pro toto, das ist ja der Sinn der Übung, dass man sagt, Thüringen steht für etwas Größeres, steht für Gesamtdeutschland.
Genau, da können wir gleich mal genauer drauf eingehen, weil da habe ich schon ganz, ganz viele Fragen im Kopf. Und kurz aber auch, du bist in Jena geboren und hast auch in Jena studiert?
Genau, ich bin dann in den Wald verschleppt von meinen Eltern. Als Kind bin ich in den Wald verschleppt worden.
Nach Ilmenau, ne?
In der Nähe von Ilmenau auf dem Dorf. Das war nicht so prickelnd, jedenfalls nicht immer zu. Und aber seitdem habe ich ein Faible auch für den Wald und für das Dorf. Und dann zum Studium bin ich dann wieder in meine Heimatstadt Jena zurückgekehrt. Ja.
Wir haben natürlich jetzt diese besondere Situation, dass wir zuletzt Carsten Schneider in der Sendung hatten und der dieses Feld zwischen Erfurt und Jena aufgemacht hat, die Konkurrenz zwischen...
Das ist wie Köln und Düsseldorf, ja genau. Nur wir haben kein Bier, wir haben aber andere konfliktbeladene Dinge.
Ja,
Kultur,
genau.
Wobei das ist ja selber Fußball natürlich.
Das war genau sehr fußballpolitisch.
Genau, ich bin natürlich Mitglied von Karlsruhe Jena.
Ja. Aber Mitglied sogar?
Ja, aber stilles. Also ich bezahle es, aber ich gehe nicht zum Spielen.
Also ich muss ja ehrlich gesagt sagen, wenn ich thüringischen Fußball Dann Jena. Ja, das wollte ich bei Carsten
Schneider.
Das
hast du gar nicht gesagt.
Wollte ich bei Carsten Schneider nicht sagen. Das habe ich bei ihm nicht gesagt. Das sage ich jetzt. Ich habe da schon ein Faible zu. Und was ich aber bei dir noch interessant finde, ist die Sache, dass du 1989 18 Jahre alt geworden bist.
Genau.
Ich weiß jetzt nicht genaue Datum.
Fast am Mauertag, also fünf Tage nach. Also mein Geburtstag war 14. November.
Okay.
Das heißt also fünf Tage nach dem Mauerfall. Genau,
das ist ja eigentlich ein total spannender Jahrgang, weil man hat sozusagen die DDR als Kind und da Jugendliche erlebt und das Erwachsenenleben. Und jetzt habe ich nämlich letztens Jakob, mit Jakob Hein hatte ich letztens auf dem Podium und meinte, und das Erwachsenenleben dann in der Vereinigten Deutschland, aber so wie bei ihm, auch bei dir, ja nicht nur die ganze Zeit, sondern du hast auch in Louisiana studiert, was ich sehr spannend fand.
Ja.
Und ich sage dir auch gleich, warum ich es spannend fand.
Ja, ich wollte noch sagen, ganz wichtig ist, glaube ich, für die damals 18 oder 19 oder 17 geworden sind, in dem Alter waren, dass man nicht zur NVA musste. Also ich bin noch gemustert worden, aber ich musste nicht zur NVA. Und ich hatte mich ja auch verpflichten müssen, ein bisschen länger zu gehen, weil ich auf die Penne wollte. Ich habe mich dann versucht zu entpflichten, was nicht so einfach war, also weil man hatte ja noch nicht volljährig unterschrieben. Deswegen war die Unterschrift nicht gültig unter dieser Verpflichtungserklärung. Und ich habe das dann auch versucht über den Direktor und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich also einen Studiengang nehme, wo ich nur ein Jahr muss. Das waren die sogenannten Schlüsseltechnologien, also ein Ingenieurstudium in Dresden. Und das hat ja auch geklappt. Also ich hätte aber trotzdem ein Jahr gemusst und ich war heilfroh. Also für mich war die Wende sozusagen die Erlösung von der NVA.
Aber du wolltest nicht Journalismus studieren?
Nein.
Das war ja in Leipzig.
Nein, ich wollte natürlich nicht Journalismus in der DDR studieren. Also das nicht, weil ich jetzt irgendwie mich hochnäsig über andere erheben will, die in der DDR-Zeit Journalismus studiert haben. Nur bei mir war das auch von meiner Familie her, ich war jetzt nicht irgendwie widerständig oder in irgendeiner Art und Weise, aber das war natürlich trotzdem so parteilos in Distanz zum System, aber nicht im Widerstand. Und da waren ja die allerwenigsten in der DDR im Widerstand, auch wenn es im Nachgang viele noch sich gradesmutig zeigen. Und das wäre häufig ausgeschlossen, dass ich in ein Studium gehe, wo ich in eine Partei eintreten muss.
Was wäre deine Karriereaspiration gewesen?
Ich hatte im Ingenieurstudium in Dresden hatte ich einen Studienplatz Informatik. Ich habe damals auch viel programmiert und habe eigentlich nur am Rechner rumgehangen. Hatte aus dem Westen tatsächlich dann mir ein Atari besorgt gehabt, kurz vor der Wende, ein Jahr davor, und ein Atari 800 XL für die Experten. Das war sozusagen das war so wie FC Carstadt Jena gegen Rot-Weiß Erfurt. Das war dem mal Commodore 64 gegen Atari 800 XL.
Ja.
Ich hatte einen C64.
Genau, das ist die andere Fraktion.
Wo man mit dem Joystick so ganz lange wackeln musste, damit der Biathlet irgendwie rennt und so. Aber Informatik in der DDR ist schon auch...
Das wäre sogar technische Informatik gewesen. Ja, das wäre sehr anspruchsvoll gewesen. Ich weiß es auch deswegen, weil jetzt mein Sohn in Dresden Informatik studiert. Es hat sich also im Prinzip ein Kreis geschlossen.
Aber es ist schon auch ein sehr spezieller Studiengang, oder? Es gibt doch diese Geschichten, irgendwie, es gab dann irgendeinen Chip, irgendeinen Computerchip, der quasi auf dem Niveau, keine Ahnung, der 80er war. Das war ja jetzt nicht, Computer waren ja jetzt nicht allgegenwärtig in der DDR, oder?
Ja, ich könnte jetzt alle noch aufzählen. Also es gab den PC-1715 aus Sömmerda, es gab den KC-85-2, KC-85-3, KC-87, das waren diese kleinen Computer, auf denen ich Basic gelernt habe. Und dann, wie gesagt, gab es natürlich viele Leute, die hatten irgendwie so ein ZX Spectrum oder ein Atari oder ein C64 daheim stehen. Aber klar, das war, wir waren da irgendwie aus digitalen Jahreszeiten her, also Lichtjahre hinter dem Westen. Ne? Also ich glaube, das war diesen ersten 16-Bit-Rechner, Schneider PC hieß der. Also das war von der Schneider, war damals eine Firma, die PCs gemacht hat und auch Kassettenrekorder und was auch immer, solche Sachen. Und der hat, glaube ich, 10.000 Mark, DDR-Mark, wurde der so schwarzmarktmäßig gehandelt, 10.000, also so teuer wie ein Auto. Das waren die Zeiten.
Und staatlich? Ich meine, wenn man irgendwie in diese Berufe gegangen ist, hieß es dann, dass es staatsnah irgendwann enden muss, als Job?
Nee, das nicht. Es war nur so, das war gewünscht, dass man das macht, weil natürlich auch die DDR versuchte, in der neuen Zeit noch Schritt zu halten. Und das hieß, wie gesagt, Schlüsseltechnologien. Ich muss mich nuscheln ein bisschen. Schlüsseltechnologien. Und deswegen auch in verkürzter Armeezeit. Und man hat damals halt versucht, mehr schlecht als recht irgendwie mitzuhalten. Man stand ja, es gab ja diese COCOM-Liste, das heißt, also man hat ja Sanktionen gehabt vom Westen. Man konnte bestimmte Chips nicht kaufen, weshalb man in Jena zum Beispiel einen Megachip Megabit-Chip produziert hat, der dann aber eigentlich nur Fake war. Mhm. Also man hat ihn toll entwickelt und toll dann in Neuen Deutschland, das war die Parteizeitung, verkündet, dass man ihn entwickelt hat. Dann hat sich herausgestellt später, als dann zwei, drei Jahre später die DDR nicht mehr existierte, dass dieser Megabit-Chip eigentlich nie wirklich produktionsreif war. Mhm. Man hat ihn aber präsentiert, damit der Chip dann von der Kukum-Liste verschwand. So habe ich das damals verstanden. Es kann sein, das ist historisch jetzt nicht korrekt. Aber jedenfalls, selbst wenn die Geschichte so nicht stimmt, dann ist sie eigentlich hübsch genug, dass man es erzählen kann.
Können wir das vergleichen? Also wenn jetzt die DDR einen Megabit-Chip, wenn sie einen gehabt hätten, Megabit.
Genau.
Das ist ja nicht mal ein MB. Das ist Mega MB ist Megabyte.
Ja.
Also es ist dann ein Tausendstel von einem Megabyte.
1024, ja.
Okay. Wenn die den gehabt hätten, was hatte man schon in den USA für Chips?
Du, das weiß ich jetzt nicht, aber natürlich, ich meine, der Commodore 64 ist ja 64, weil er 64 Kilobyte hatte.
Okay.
Das waren dann 65.000 Bit. So, und ein Megabit hatte quasi dann 1 Million Bit. Das war schon viel.
Okay.
Also für damalige Verhältnisse. Heute betrachtet würde man sagen, das ist ein Witz. Aber das war damals, ein Megabit-Chip war schon was Tolles.
Ja.
Okay. Aber soweit ich das verstanden habe, war der nie wirklich in der Produktionsreife dann fertig, sondern man hat also dann irgend so eine Nullnummer präsentiert der erstaunten Öffentlichkeit und ich glaube, ich weiß nicht, ob Erich Honecker da war, aber es war so ganz groß aufgehangen und dann konnte man die auch importieren, weil man ja schon selber welche hergestellt hat, angeblich.
In den 2020er Jahren kommen jetzt die Chipfabriken nach Ostdeutschland, um die Region zu beleben.
Ja, also auch schon früher, ne? Dresden ist ja schon lange
Chiphersteller. Ja, genau. Ja, also wir bewegen uns jetzt in einem Gebiet, in dem ich mich nicht so gut auskenne. Aber natürlich ist die Anzahl von Intel natürlich ein Riesending. Wenn Carsten Schneider hier war, hat er wahrscheinlich da einen längeren Monolog drüber gehalten.
Nee, gar nicht.
Okay. Nee. Also, weil das ist ja so sein Ding, dass er das immer verkauft als die große Wende in Ostdeutschland. Ich glaube, dass diese Ansiedlungen auf jeden Fall gut sind. Ob sie aber irgendetwas ändern an der Stimmung, das glaube ich nicht. Weil das Problem ist ja auch so bei der Geschichte, dass natürlich Intel ist ein amerikanischer Konzern oder Tesla in Brandenburg. Mhm. Und wenn man jetzt Infineon-Erweiterungen sieht, dass die Konzernzentralen sind immer woanders. Mhm. Und das wird sich dann auch wieder nicht ändern. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass der Standort, auch wenn es eine Rieseninvestition ist, ist trotzdem eine Dependance. Ja. Mhm. Der Standort bleibt trotzdem so, wie er ist, nämlich kein DAX-Unternehmen im Osten.
Mhm. Genau, ja. Und jetzt will ich noch ganz kurz, weil ich das aus meiner Forschungsperspektive schon länger drüber nachdenke, Louisiana, Baton Rouge, da hast du ein Auslandssemester gemacht wahrscheinlich, oder?
Ja, zwei Jahre.
Also ein Jahr warst du da. Und ich denke jetzt länger schon drüber nach, dass ich gerne mal dazu forschen würde und deswegen würde ich dich das gerne fragen. Ist Louisiana nicht so ein bisschen das Thüringen der USA? Also wo man ganz viele Entwicklungen schon nachvollziehen kann, die für die ganze USA sprechen? Oder wie siehst du das?
Ja, sie hatten
du warst
ja
mal, in den 90ern da.
Sie hatten ja mal diesen Gouverneur, der sozusagen ein bisschen da Diktatur gespielt hat in Louisiana. Ich weiß es nicht. Also was man vergleichen kann, ist das Ländliche, ist dieses auch das Gefühl, dass man irgendwie nicht, dass Washington halt ganz weit ist, dass man nicht gehört wird. Überhaupt der Süden, also nicht der Süden insgesamt, sondern der südliche Süden sozusagen. Alabama oder Mississippi und Missouri, das sind so Staaten, auch zum Teil Arkansas, das sind so Staaten, die halt so das Flyover-Gebiet sind, die wählen auch anders. Und das ist auch so, die haben, das ist vielleicht auch eine interessantere Parallele, das ist aber viel länger her, aber natürlich der Bürgerkrieg, Civil War, und dann die Republik, die man damals, also die Abspaltung, Sezessionskrieg, das ist etwas, was noch ewig nachhängt dort, also was dort dauernd thematisiert wird. Im Norden ist das halt so, da hat man ja gewonnen, aber dort hat man eben verloren. Und hätte ich nicht gedacht. Also als ich dorthin kam, dachte ich, wow, ja, also wie stark das noch, und nicht, weil irgendwelche Leute irgendwelche Schlachten nachspielen, das auch, sondern wie stark das sozusagen noch nachwirkt, auch dieses Gefühl, dass man eben dass da oben die Yankees einen dominieren und kolonisieren.
Mhm. Nee, ich frage das auch, also es gab, ich weiß nicht, ob du das kennst, Alai Hochschild, das Buch Strangers in Their Own Land, wo sie ja versucht, so ein bisschen aus ihrer New Yorker Blase heraus, ich glaube, New York ist sie, glaube ich, Kalifornien, aus ihrer kalifornischen Blase heraus zu gucken, warum wählen die Trump? Und dann fährt sie nach Lake Charles, was ja genau zwischen New Orleans und Baton Rouge da so liegt. Und sie erklärt es halt auch sehr stark über diesen Deindustrialisierungscharakter. Also die Leute arbeiten in schlechten Jobs, kriegen Krebs. Jetzt fängt die Kaffeemaschine an.
Ja, Klassiker.
arbeiten in schlechten Jobs, kriegen Krebs und jetzt verlieren sie auch noch ihre Jobs. Und das ist so ein bisschen ihre Erklärung auch. Und sie fühlen sich abgehängt von denen in Washington und deswegen wählen sie Trump. Das ist so ein bisschen ihre Erklärung. Und da habe ich die ganze Zeit gedacht, da eigentlich mal zu gucken, was dann da die Analogien zu Thüringen vielleicht.
Ja, also das ist ja Soziologie, ne? Soziologendeprivation, dass man also irgendwie sich nicht zugehörig fühlt, dass man sich auch selber absondert dann, dass man auch so eine Art Victimization betreibt, also dass man sich sozusagen immer ständig als Opfer fühlt und dann sich irgendwann in dieser Rolle einrichtet, ne? Und das stimmt immer alles. Also wenn man sagt, macht doch mal was, könnt auch selber, ihr habt es doch gar nicht so schlecht. Das sind alles so Sachen, die man dann hört. Aber das nützt den Leuten ja nichts, weil sie sozusagen diese Einstellung dann gewonnen haben über die Jahre. Und ich meine natürlich die Brüche, die 1990, das habe ich auch nicht gedacht, dass das so lange wirkt. Mhm. Aber wenn ich, wie gesagt, Louisiana, das ist dann ein Bruch, der ja mehrere Generationen, also 5, 6, 7, 8 Generationen vorher waren. Hier ist ein Bruch, der teilweise schon auch 1, 2 Generationen her ist. Aber diese Brucherfahrung, die vererbt sich halt. Ich meine, diese Zeit, in der die Industrialisierung stattgefunden hat, in der die Massenarbeitslosigkeit war. Und es ist ja nicht nur so, dass man sagt, okay, da waren 20% arbeitslos. Aber wenn man alles zusammenrechnet, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Umschulung und so weiter, waren die Hälfte der Menschen eigentlich ohne Job, ohne regulären Job für eine Weile in den 90ern. Und die andere Hälfte, fast die gesamte andere Hälfte, musste sich umorientieren. Das heißt also, eigentlich hat fast niemand bruchlos weiterarbeiten können. Und für viele war es eine große Chance. Also ich muss sagen, für meine Eltern, die waren damals Mitte 40, ist eine absolute Gewinnergeschichte. Deswegen habe ich das persönlich zum Beispiel nur über Dritte immer mitbekommen, wo die Verlierergeschichten waren. Weil bei uns war es so, mein Vater war Hochschullehrer und ist dann in die Verwaltung gegangen und ist dann einer der wenigen Abteilungsleiter geworden in der Landesregierung. Also von Ostdeutschen meine ich. Gab also, glaube ich, 2 von 40. Ja. Mhm. War Ostdeutsche. Und meine Mutter war Ärztin, hat sich niedergelassen. Und das war für sie natürlich auch so ein. Also Mitte 40 kann ja nichts Besseres passieren, als dass man in die Freiheit aufbrechen darf. Mhm. Und wenn man aber 10 Jahre älter gewesen wäre, dann wäre es anders gewesen. Ne? Mhm. Und es gibt genügend Leute, die ich gesehen habe, die abgewickelt wurden. Und ich habe meinen Zivildienst in der ABM-Brigade leisten dürfen. Das Zivildienstgesetz der DDR war sehr liberal. Ich habe auch Westgeld bekommen, das war das Schöne dran. Und da konnte man überall anfangen, also nicht nur im Krankenhaus oder so. Und dann habe ich in der Dorfverschönerungsbrigade, also in diesem, bei der Baubrigade quasi, auf dem Dorf bei uns gearbeitet. Und da sind die Leute gewesen, da war also auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme dabei, eine ABM-Brigade, die bei dem Porzellanwerk in Ilmenau und bei dem Glaswerk in Ilmenau entlassen worden sind zuerst. Und das waren nämlich die Handwerksbrigaden, weil die hatten jedes große Kombinat, hatte Handwerksbrigaden, damit sie bestimmte Sachen machen konnten, weil auf dem sogenannten freien Markt, den es ja nicht gab, konnte man nicht einfach Handwerksleistungen bestellen. Das heißt, jeder große Betrieb hatte seine eigenen Handwerker. Und die haben sie als allererstes gehen lassen. Und die waren dann in der ABM-Brigade, also Maurer, Tischler vor allen Dingen, auch Elektronikleute. Und die, mit denen haben wir dann zusammen die Gemeindehäuser saniert, vom Dorf, von den Straßen mitgebaut und Laub gefegt und Schnee geschippt.
Und das ist ja in einer Gesellschaft, in der man sich sehr stark über die Arbeit, die Erwerbsarbeit definiert hat, ne? Also wo die Identität eine große
der Job für die
Identität. Der Job selber, genau.
Ja, ich glaube, der Job spielt ja für erstmal grundsätzlich in dieser modernen Gesellschaft, aber auch natürlich in Deutschland, glaube ich, insgesamt eine starke Rolle. Identifikation, ne? Status, leitet sich alle zu sehr viel vom Job ab. Muss man nicht gut finden, ist aber so. Und in der DDR, na klar, da war das sozusagen, es war aber so eine Arbeitspflicht auch. Also die nicht gearbeitet haben, galten als asozial. Und das heißt, alle haben gearbeitet und die Werktätigen, so hieß es ja, haben zum Wohle des Volkes und für ihr Volkseigentum gearbeitet. Und jetzt mal abgesehen davon, dass vieles davon Lug und Trug war und dass es eine Chimäre war, hat sich daraus trotzdem Stolz abgeleitet. Weil ich meine, wenn man dann irgendwo ist, ich weiß noch, das ist halt so, also man kann das zwar für lächerlich halten, aber wir hatten ja auch diese tollen beispielsportlichen Erfolge in der DDR. Ne? Also Thüringen war ja so ein Wintersportland. Also es gab Eisschnelllauf in Erfurt und es gab dann Bob- und Rennschlittensport in Oberhof und auch Biathleten. Und ich meine, wir wurden zugeschüttet mit Medaillen. Also das war dann, hatte ja noch in den 90er Jahren bis in die Nullerjahre fortgesetzt, dass Thüringen quasi ein Drittel der Weltmeisterschaft oder Olympiamedaillen oder noch mehr, Entschuldigung, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, aber es waren sehr, sehr viele, von Deutschland immer bekommen hat. Und das mal, und daraus hat sich eben auch so ein Stolz abgeleitet. Also man war auch auf seinen Job auch stolz. Und wenn man eben Brigadier war in irgendeinem Glaswerk oder in irgendeinem Porzellanwerk in Ilmenau, dann war man halt was. Und auf einmal war man arbeitslos. Dann hat man vielleicht einen Kühlschrank gehabt, einen neuen, und vielleicht sogar sich ein Oberkadett gekauft und ist irgendwo in Urlaub gefahren, wo man noch nicht war. Ist nach Italien gefahren damit. War auch sicher ganz toll und das war auch eine tolle Erfahrung. Aber dann, ja, was macht man mit seinem Leben? Ne? Und man geht, muss aufs Amt und dann wird man so behandelt und dann kommt halt, kommt man irgendeine Firma vielleicht doch rein oder muss Vertreter machen und dann muss man sich von irgendwelchen 25- oder 30-Jährigen, jetzt sage ich mal Wessis, erklären lassen, wie es läuft. Und das ist, diese Erfahrung hat bei Leuten ganz viel Demütigungserfahrung, also hat ganz viel Demütigungserfahrung hinterlassen und das hat ist nicht allen so gegangen, auf Himmels Willen. Also ich will nur sagen, es ist einer großen Kohorte so gegangen.
Ich muss immer an meine Omi denken. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Meine Omi war Erzieherin in der DDR und die war so, naja, schon eher 50 dann, ja, so 50, 1990. Und die hat genau das erzählt, dann kam da so eine junge Wessi-Frau, die dann gesagt hat, wie man es jetzt richtig macht mit der Kindererziehung. Und ich finde das irre daran, also für mich irre daran ist ja, ich habe meine Omi ja erlebt, wie sie das gemacht hat. Und ja, sie hätte, also ja, sie sollte unbedingt das anders machen, weil sie wirklich, es war nicht gut, wie sie Kinder in dieser, also Krippe, in der Krippe erzogen hat. Sehr, irgendwie, es war nicht gut, wie sie es gemacht hat. So.
Vielleicht warst du gar nicht gut. Ich meine, das ist immer so eine Sache. Also ich will überhaupt keine Noten verteilen, niemanden, weder den Ostdeutschen noch den Westdeutschen. Die Situation hat alle in eine Situation, also die historische Situation hat alle in eine private Situation gebracht, die exzeptionell war. Mhm. Also ich glaube, man kann das schon mit gutem Gewissen sagen, dass die Situation, die wir bei der Wiedervereinigung hatten, die hat es vorher nicht gegeben und die wird es nachher nicht nochmal geben. Dass also ein Staat nach 40 Jahren Existenz aufhört zu existieren und ein anderer Staat ist da, wirtschaftlich erfolgreicher, viel größer, der bereit ist, diesen Staat aufzunehmen aus dieser gemeinsamen deutschen Geschichte heraus, weil wir ja ein Teil Deutschlands sind, obwohl es ja die Diskussion auch gab, soll man die nehmen, soll man die nicht nehmen. Und die bekommen dann quasi alles gratis. Ne? Das Rechtssystem, das Geld, auch die Konten wurden ja 1:1, 1:2 umgetauscht. Und natürlich kriegen sie auch nebenbei noch die Politiker und die Parteien und das Führungspersonal dazu. Und dann sollen sie mal dankbar sein. Und das ist ja eigentlich an sich erstmal, klingt erstmal gut. Ne? Und Leute haben ja auch das gewählt. Es wird immer gesagt, die haben doch die CDU gewählt, die wollten das doch. Aber es hat natürlich dieses Ding, dass man dann, was machen denn die, die noch schon da waren, was die alten Eliten, und ich meine jetzt nicht die Bonzen, die hochrangigen Bonzen, die auch Verantwortung und Schuld auf sich geladen haben, sondern was machen die nur normale Mittelbau, der einfach nur mitgeschwommen ist, die nach 45 im Westen ganz normal weitergemacht haben, bis in den höchsten Ämter teilweise. Was machen die? Die sind weg. Ja, die Eliten sind komplett ausgetauscht worden und sowas, so einen Elitenaustausch hat es nirgendwo gegeben, also in Osteuropa logischerweise nicht, weil er war ja nicht irgendwie ein Großrumänien, das das Kleinrumänien übernommen hat. Und ich glaube, diese Art von Transformation inklusive dieser Deindustrialisierung, diese Massenarbeitslosigkeit, diesen enormen Brüchen, das ist lange nicht ernst genug genommen worden. Natürlich gab es immer im wissenschaftlichen Bereich Leute, die damit sich ganze Sonderforschungsbereiche damit, die damit beschäftigt haben. Es gab auch ein, zwei Bücher dazu, also auch populärwissenschaftliche Bücher. Aber im Grunde genommen, eine deutschlandweite Debatte hat nie stattgefunden dazu.
Ich wollte kurz die Geschichte erinnern, weil ich finde, sie hat, also ich finde, es war gut, dass sie es anders machen sollte und gleichzeitig verstehe ich total diese Demütigung, die sie da erfährt. Ja, klar. So. Ja, klar. Also beides. Also es, richtig. Sie sollte es anders machen Und trotzdem ist es natürlich totale Demütigung, mit 50 alles in Frage gestellt zu bekommen.
Ja, und vor allen Dingen war ja auch noch diese Geschichte, also sag mal so, ich muss das jetzt ein bisschen anonymisieren, also Verwandtschaft, ganz grob gesprochen. Ja. Also eine Verwandte von mir hat über eine Verwandte in Westdeutschland gesagt, das Gespräch hat, glaube ich, gestern stattgefunden oder vorgestern, die haben damals gesagt, na, jetzt müsst ihr auch mal richtig arbeiten.
Naja.
Ja, das war so oft die Einstellung, jetzt müsst ihr mal richtig arbeiten, weil in der sozialen Hängematte, in der ihr euch befunden habt, das ist jetzt vorbei. Jetzt beginnt die Marktwirtschaft, der Kapitalismus. Und ich will ja nicht mal sagen, dass das nicht für einige wenige in der DDR zutrifft. Also da gibt es natürlich Leute, oder beziehungsweise gab ja auch Schlendrian ganz viel in den Betrieben, weil Ersatzteile gefehlt haben, weil es bandständig stillstand. Ob das den Leuten gefallen hat, das mag ich zu bezweifeln. Ich habe ja ein bisschen Einblick gehabt, das hieß ja damals praktische Arbeit und in der Schule, ne? Dann musste man am Band arbeiten, mal einen Tag die Woche, und es gab die Einführung sozialistischer Produktion und es gab ein Lager für Arbeit und Erholung in den Ferien. Da hat man auch irgendwann mal 2-3 Wochen irgendwo gearbeitet. Und ich habe so insofern Erfahrung, dass es natürlich dann manchmal nicht gearbeitet wurde. Aber das war natürlich sehr anstrengend, weil eben man hatte nichts zu tun, weil Ersatzteile gefehlt haben, oder man hatte nichts zu tun, weil irgendwie was nicht geklappt hat. Ne? So, und dann kommt der Kapitalismus und die Leute sagen einem, das musst du mal endlich arbeiten. Und jetzt wollen sie auch arbeiten eigentlich, aber kriegen keinen Job. Also das ist alles so schwierig, sag ich mal, für die Leute damals gewesen. Und diese Schwierigkeiten wurden halt weggewischt, wurden gesagt, komm, ihr habt doch das alles so gewollt und das ist jetzt die Freiheit und das ist der Kapitalismus und ihr habt doch die D-Mark und eure Straßen werden gebaut und guckt mal, wie auch schön eure Städtchen geworden sind jetzt nach 10 Jahren und ihr seid immer noch nicht dankbar. Mann, oh Mann, wann hört er endlich auf zu jammern?
Ja, also was ich halt ergänzen wollen würde, wäre halt sozusagen die Frage, wie das moderiert wird. Also dass dann halt das auch, also normalerweise ist es ja immer ungünstig, wenn die eine Person, die dann aus Westdeutschland kommt, direkt mit der Person das selber klären muss und dann sagen muss, naja, alles war falsch, was du gemacht hast, dann macht das ja alles auf, bringt das alles auf so eine interpersonelle Ebene und nicht auf so eine professionelle Ebene. Ne? Und die Erfahrung hattest du ja auch erzählt, als wir auch über deine Mutter gesprochen haben, mit der Bank, da war ja auch die Erfahrung so.
Meiner Mutter wurde das auch gesagt, die ist in West-Berlin dann in der Bank angefangen. Und der wurde auch gesagt, na, ihr habt ja nicht gearbeitet. Und das hat aber die gesagt, die nur halbtags arbeitet, weil sie muss ja noch den Haushalt machen. Und meine Mama hat halt volltags mit 2 kleinen Kindern gearbeitet. Und ihr wurde dann aber gesagt, na, du hast ja nicht gearbeitet, genau.
Ja, und das Gefühl ist irgendwie, dass alle Beteiligten einfach irgendwie so ins kalte Wasser geworfen wurden und dann so, ja, jetzt macht mal irgendwie, sieht mal zu, wie ihr das alles organisiert bekommt. Und das irgendwie, ja, einfach schlecht moderiert war ich. Und also ich habe das auch aus der westlichen Seite quasi kommend, habe ich das ja auch erlebt über meine Eltern, wie die dann halt mit der Situation auf einmal umgehen sollten, dass jetzt neue Kolleginnen aus Ostdeutschland kommen, ohne irgendeine Form von Moderation vorher dafür zu bekommen.
Es hat so viele Ebenen. Und man muss mal aufpassen, dass man nicht in Klischees verfällt und dann auch irgendwas entschuldigt, zum Beispiel bestimmte Einstellungen. Aber man muss sie doch erklären damit. Und ich glaube, eine Erklärung ist tatsächlich diese Art von Herabsetzungserfahrung, diese Verlusterfahrung, dieser Bruch, der nicht bei allen war, aber doch bei vielen, in bestimmten Generationen, und die sich natürlich dann vererbt, das auch in bestimmten Regionen natürlich. Also in den Städten war es anders als auf dem Land. In Ostsachsen war es anders als in Westthüringen. Wenn du in der Nähe von der ehemaligen Staatsgrenze zur BRD gewohnt hast, konntest du immerhin relativ einfach in den Westen pendeln. Das haben die Leute bei Eisenach oder im Eichsfeld in Thüringen halt gemacht. Die sind nach Niedersachsen oder nach Hessen oder unten sind sie nach Bayern gependelt. Und das bis heute noch eigentlich. Aber das Interessante ist eben, und ich sage das mit aller Vorsicht, das ist so ein bisschen auch eine Erfahrung, die natürlich auch Migranten machen. Also wie gesagt, vorsichtig, aber das ist natürlich, eigentlich sind wir ja Migranten. Also wir sind sozusagen migriert in die Bundesrepublik.
Ohne sich zu bewegen.
Manche haben sich ja bewegt. Ja, manche haben auch diese Erfahrung gemacht, dass sie als Ostdeutsche in Dortmund oder in München waren und dann auch am Dialekt erkannt wurden und dann dementsprechend auch behandelt wurden. So wie die neuen Türken. Ja, so. Und gleichzeitig aber auch, und das ist, sieht man auch bei migrantischen Generationen oder verschiedenen Migrantenwellen, obwohl ich das Wort Welle nicht mag, aber dass natürlich dann der Neid oder die Abneigung gegenüber den neuen Migranten ja ausgeprägt ist. Und dass also ein Teil dessen, was in Ostdeutschland stattfindet, diese Ausländerfeindlichkeit und Xenophobie, natürlich mit Einstellungen zu tun hat, mit Vorurteilen, mit Fremdheit, mit Nicht-Kennen, mit klassischen Erklärmustern, aber eben auch damit zu tun, dass eigentlich die Ostdeutschen auch so eine Art Flüchtlingserfahrung haben oder Diskriminierungserfahrung haben und natürlich dann gegenüber denen, die, ja, also das sind diese, ich bin ja kein Psychologe und auch kein Soziologe, aber das sind so Mechanismen, die dann nicht greifen. Und ich glaube, ein Ansatz, zumindest das zu verstehen, ist dieser.
Ne, und das ist halt, also da schließt sich quasi der Kreis, weil da finden halt dann, oder haben gerade in der Zeit, also in den 90ern, Anfang der 90er, diese Opferkonkurrenz quasi. Ne?
Genau, richtig.
Das hat stattgefunden und komplett unmoderiert. Also
es ist alles unmoderiert gelaufen. Es ist noch nicht mal in den offiziellen Reden anerkannt worden. Also interessanterweise haben zwei Parteien dafür gesorgt, dass überhaupt der Osten auf die politische Agenda rückte nochmal. Das einmal war die PDS, die ehemalige Staatspartei SED, die dann erstaunlicherweise am Anfang hat man gedacht, okay, die haben 9 oder 10%, naja, und dann irgendwann sind sie aus dem Parlament raus, wurde das schön in die Ecke gestellt, teilweise durchaus mit Recht, das waren ja teilweise noch die alten Genossen. Und dann wurden die immer erfolgreicher. Und um die Nullerjahre rum, auf einmal waren sie dann bei 20% in Ostdeutschland. Mhm. Und dann hat man auf einmal nochmal einen Solidarpakt aufgelegt, den nächsten, Solidarpakt 2. Das war, hatte auch vor allen Dingen, ich wage mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, vor allen Dingen mit den PDS-Erfolgen zu tun, weil man natürlich irgendwas machen wollte. Man sagt, okay, haben noch nicht genug Geld gegeben, geben noch mehr Geld. Mhm. Dann werden sie schon ruhig sein. Und ich kürze jetzt sehr, ja, und jetzt ist ja die AfD, seit 2014 hat die AfD die Rolle in gewisser Hinsicht der PDS als ostdeutsche, ich sage das in Anführungsstrichen, Volkspartei übernommen und damit auch einerseits dieses Gruseln über den Osten wiederbelebt und gleichzeitig aber auch diese Geschichte, wir müssen was machen, wir müssen was machen, wir müssen Geld geben. Und deswegen ist diese Behördenentscheidung oder Investitionsentscheidung, will ich jetzt gar nicht sagen, dass die mit dem AfD-Erfolg unmittelbar zusammenhängen, aber mittelbar schon. Mhm.
Und da kommen wir ja ein bisschen, jetzt ein bisschen in Thüringen an. Okay. Da haben wir ja einen linken Ministerpräsidenten. Was ich immer wieder wiederholen muss, einen Wessi, der als linker Ministerpräsident, der erste linke Ministerpräsident in Ostdeutschland ist. Und gleichzeitig eine sehr starke AfD. Vielleicht gucken wir einfach mal kurz. Du hast dich ja auch mit Bodo Ramelow in deinem Buch auch beschäftigt und hast den auch so ein bisschen erklärt, warum der eigentlich so ein Landesvater werden konnte.
Na, ich versuche mich ja dem Phänomen Thüringen zu nähern aus verschiedenen Ebenen, historisch. Also das ist eine besondere Landschaft, ist besonders auch von der Struktur der Menschen, also keine Ballungszentren, ist historisch so gewachsen, aber sehr hohe kulturelle Dichte durch die vielen kleinen Herzogtümer. Mhm. Also das ist Vorteil und Nachteil zugleich. Und dann natürlich geschichtlich auch in der Weimarer Republik, also schon damals halt gezeigt, dass extremistische Strömungen dort besonders stark waren. Aber eben auch über Personen und Zufälle. Und Personen ist schon so, also die PDS und dann später die Linkspartei wäre in Thüringen nicht so stark geworden ohne Bodo Ramelow, der schon eine Ausnahmepersönlichkeit innerhalb der Linken ist. Und gleichzeitig M. Björn Höcke, der auch ein Westdeutscher ist, dann 2008 erst nach Thüringen gekommen ist. Bodo Ramelow war ja seit 1990 schon da. Und Björn Höcke hat jetzt nicht die AfD besonders, also hat sie schon auch stark gemacht, aber eher wirkungsstark, weil in Sachsen hat sie meistens sogar die besseren Ergebnisse gehabt, ein bisschen drüber. Auch jetzt in den Umfragen ist es so, dass in Sachsen die AfD-Ergebnisse ein bisschen über den Thüringern sind und die Werte. Aber von Thüringen aus ist die AfD mit radikalisiert worden. Mhm. Und man könnte sogar sagen, sie ist von Thüringen aus radikalisiert worden, weil der Flügel ist in Thüringen gegründet worden 2015. Und Björn Höcke hat nie eine Zählmehrheit gehabt quasi im Bundesvorstand. Da hat er also nie selber auch kandidiert, weil er auch nie gewählt worden wäre für so ein hohes Amt. Aber er hat auf Parteitagen Mehrheiten organisieren können und er hat über den Flügel halt in anderen Landesverbänden Druck machen können und hat mit anderen Verbündeten zusammen den Kurs der Partei immer weiter nach rechts gerückt und hat im Prinzip auch alle überlebt, ne? Also von Bernd Lucke angefangen über Frauke Petri und Jörg Meuthen.
Ja, und ich glaube, das ist doch so, in deinem Buch schreibst du das auch, 1924 gab es auch die erste NSDAP-Regierung in Beteiligung der NSDAP in Thüringen.
Nicht ganz korrekt, weil 1924 war die NSDAP verboten, weil das war kurz vorher, war der Münchner Putsch gewesen und Adolf Hitler saß in seinem Wohnzimmer namens Zelle und hat ein Buch geschrieben. Aber 1924 gab es eine völkische Liste, so eine Art Ersatz-NSDAP in Thüringen und die wurde dann gebraucht vom Thüringer Ordnungsbund. Das war ein Zusammenschluss von mehreren konservativen, heute würde man sagen Rechtsparteien, die gesagt haben, links abwählen, weil vorher gab es eine SPD-Kabel-Regierung. Also so wie in Sachsen, und deswegen hat Friedrich Ebert damals die Reichswehr einmarschieren lassen in Sachsen und auch in Thüringen. Und in Thüringen hat sich die Regierung dann quasi selbst aufgelöst und beziehungsweise die Kommunisten sind geflohen und die SPD hat nur ein bisschen weiter regiert und dann kam halt diese Wahl und der Ordnungsbund hat gesagt, jetzt Schluss mit dem Chaos, links abwählen. So, was tatsächlich historische Parallelen zur heutigen Zeit bietet, und dann haben zwei Stimmen gefehlt im Landtag, in Weimar damals. Und da hat die Völkische Liste unter einem gewissen Arthur Dinter, der später dann auch Gauleiter wurde von der NSDAP, bevor es Fritz Sauke übernahm. Und der Dinter hat dann gesagt, ich gebe euch die zwei Stimmen, aber ihr müsst die Juden aus der Regierung schmeißen und aus der Verwaltung. Das haben sie dann auch gemacht und das Bauhaus ist auch vertrieben worden und so weiter und so fort. Das war so ein erstes Wetterleuchten, wird der Björn Höcke sagen, ein Wetterleuchten der glorreichen Revolution, die dann Adolf Hitler vollzogen hat. Und 1929 gab es die erste Regierung mit NSDAP-Beteiligung dann in Thüringen.
Okay, okay. Also wirklich, sehr, wirklich erschreckend teilweise. Also du bist jetzt der Experte. 2024 wird gewählt im September, am 1. September. Wir hatten eine starke linke Regierung, also auch in den Umfragen sehr lange sehr stark. Gerade auch nach der Kemmerich-Geschichte, keine Ahnung, wie man die jetzt umschreibt.
Naja.
Die waren ja noch sehr lange sehr stark und dann kam Corona, das schreibst du auch in deinem Buch und auf einmal geht es runter auch.
Und also erstmal ist es ja so, dass die Linke zwar 31% bekommen hat bei der Landtagswahl 2019, aber auf Kosten der Koalitionspartner. Es gab ja schon damals diese Geschichte, die amtierenden Ministerpräsidenten, das hat man gleichzeitig in Sachsen gehabt, später auch in Sachsen-Anhalt und dann auch in Brandenburg, dass die, also Brandenburg war auch 2019, dass sozusagen die Ministerpräsidenten quasi als Bollwerk gegen die AfD gewählt wurden. Also die Regierungspartei, die größte, wurde gewählt. Auch nicht deswegen, weil die Partei jetzt so beliebt war oder der Ministerpräsident, sondern man gesagt hat, okay, wir stärken jetzt die Demokratie, in dem Fall der Ministerpräsidenten, die Partei des Ministerpräsidenten gegen die AfD. Und davon hat auch Bodo Ramelow profitiert. Die Koalition selbst, die rot-grüne Koalition selbst, die eine knappste, möglichste Mehrheit hatte, nämlich eine Stimme, die, und das ist nun erstmal so ein Fun-Fact, zum Schluss auf dieser Stimme eines ehemaligen AfD-Abgeordneten, der zur SPD gewechselt war, beruhte. Fun-Fact zu Ende. Diese Regierung hatte dann keine Mehrheit mehr. Und deswegen kam es ja zur Kemmerich-Wahl, also von Thomas Kemmerich, diesem FDP-Landeschef, der gerade so mit seiner Partei 5% übersprungen hatte, das waren glaube ich 60 Stimmen, und dann sich zur Wahl stellte, als Bodo Ramelow kandidierte, ohne eigene Mehrheit. Und dann gab es eine geheime Wahl und das Ergebnis ist bekannt, die AfD hat dann ihren eigenen Kandidaten nicht gewählt, sondern geschlossen Kemmerich gewählt und damit war Thomas Kemmerich Ministerpräsident mit einer Stimme mehr als Bodo Ramelow. Und daraufhin hat es ja dann diese ganzen, darüber habe ich jetzt ein kleiner Werbeblock auch ein Buch geschrieben über diese Episode. Und darauf gab es ja ein deutschlandweites Erdbeben regelrecht.
Ja, als Dammbruch quasi.
Ja, genau. Und ich meine, da war ja nun alle involviert. Also alle. Also es war Angela Merkel involviert, Annegret Kramp-Karrenbauer hat das ihre politische Karriere endgültig dann gekostet. Frau Merkel ist ja dann später gerügt worden vom Bundesverfassungsgericht, weil sie diesen Spruch gemacht hat, diese Wahl muss rückgängig gemacht werden. Und Christian Lindner stand kurz vorm politischen Ende. Also es war sehr viel los wegen den 3% Wahlbevölkerung in Thüringen.
Du isst jetzt gerade was, ja.
Ach so, okay.
Und ich meine, du sagst ja 3% Wahlbevölkerung. Warum ist es dann dennoch so relevant, dass genau diese 3% Wahlbevölkerung über den Zustand unserer Demokratie entscheidet?
Naja, weil ich meine, wir haben jetzt eine Minderheitsregierung 4 Jahre gehabt. Mhm. Und das hat erstmal gezeigt, dass sowas in Deutschland überhaupt wieder gibt. Also jedenfalls im Sinne von länger. Und dass man ohne Tolerierungspartner dann auch regieren kann, 2 Jahre lang. Das heißt, man hat einfach viele Sachen ausgetestet. Dass eine Wahl, eine geheime Ministerpräsidentenwahl schiefgehen kann, hat auch Thüringen gezeigt. Mhm. Ich sage nicht, dass, also meine These ist nicht, dass jetzt, weil in Thüringen jetzt irgendwas passiert, die restlichen 97% auch mit umkippen, sondern dass meine These ist eher, und das ist jetzt auch nicht sehr originell, dass in Thüringen sich viele Dinge schon zeigen und Thüringen Dinge auslösen, möglicherweise auch, die dann vorbildhaft sind im positiven wie im negativen Sinne für andere. Mhm. Also man kann in Thüringen, aus Thüringen viel lernen, man kann aber in Thüringen im Sinne von, wie kann man Demokratie schützen oder wie kann man Demokratie stärker machen, man kann aber auch in Thüringen gut lernen, wie kann man Demokratie kaputt machen.
Ich finde einen Aspekt, das hast du gerade schon so ein bisschen angedeutet, wirklich spannend. Wir reden ja, wir sind ja diese, ne? Berlin ist ja unsere Größe und wir gucken jetzt aus Berlin auf Thüringen. Und was ich wirklich spannend finde, ist, Angela Merkel hat dann aus Berlin heraus gesagt, die Regierung muss sich wieder auflösen. Christian Lindner hat ja auch aus Berlin heraus, auch Kemmerich dann sozusagen nochmal klar gemacht, du solltest mal zurücktreten. Dann gibt's aber auch noch viel mehr Berlin. Also ne, Berlin hat sozusagen gesagt, ihr in Thüringen müsst das mal anders machen, als ihr es gemacht habt. Es gibt ja auch die Geschichte, dass dann, wer war das damals? Laschet, Vorsitzender? Nee, Karrenbauer, genau. Also, ne, also dass die CDU aus Berlin heraus auch der CDU in Thüringen gesagt hat, wie sie sich jetzt verhalten sollen.
Genau,
also. Und lass mich ganz kurz, und dann hast du das auch in der Bruder auch klar gemacht. Dann haben wir so jemanden wie Benjamin Hoff, der ja an unserem Institut studiert und promoviert hat, der auch aus Berlin, also der auch eine Professur hier in Berlin oder so eine Hochschuldozentur in Berlin, lebt auch noch in Berlin, ich glaube seine Familie lebt auch in Berlin. Dann haben wir diesen Hans-Georg Maaßen, der dann irgendwie später mal eine Rolle spielen soll in Thüringen und dann den Wahlkreis antritt, der aber eigentlich auch aus Berlin herauskommt. Also dieses Berlin-Thüringen-Ding ist ja irgendwie auch spannend, dass also wenn ich jetzt Thüringer wäre, würde mich das total nerven, dass die ganze Zeit irgendwie die Berlin Preußen hier reinfunkt.
Die Preußen, ja. Also kurz noch die historischen Fakten. Also klar, also die Bundespolitik hat sich enorm eingemischt damals in dieser Kemmerich-Krise 2020. Ganz detailliert zu sagen, war es Angela Merkel im Ausland, in Pretoria, weil sie da gerade im Auslandsbesuch war. Und Christian Lindner ist sogar extra nach Erfurt gefahren, also um dann Herrn Kemmerich zu überzeugen, zu sagen, er hat ja gesagt, mehr oder weniger, entweder trittst du zurück oder ich drehe zurück. Also entweder hast du mich dann und die Partei auf dem Gewissen oder du machst hier das, was du sowieso machen musst, weil du keine Regierung bilden kannst und trittst zurück. Und klar, also und Krank-Brabauer hat damals einen Präsidiumsbeschluss herbeigeführt, der hieß, in Thüringen müssen Neuwahlen stattfinden, was die Landesfraktion dann anders gesehen hat. Und zwar nicht unbedingt aus ideologischen Gründen, sondern aus ganz rein praktischen, weil die waren gerade gewählt worden ein paar Monate vorher und es war nicht einfach gewesen. Es war ein knappes Ergebnis gewesen für die CDU, ein schlechtes Ergebnis gewesen für die CDU, 12% verloren. Die hatten mit Ach und Krach ihre Landtagsmandate direkt gewonnen und die haben da gar nicht, die meisten haben das gar nicht eingesehen, warum sie jetzt, das ist ja, ich meine, müssen ihr Häuschen abbezahlen und haben erstmal für 5 Jahre einen sicheren Job und allen war klar, nach der Nummer jetzt, nach der Kemmerich-Wahl, die Umfragen waren damals bei der CDU so Spontanumfragen, so Blitzumfragen 12%. Das heißt also, und Ramelow war dabei 40 oder so. Genau. Ne? Das war aber so eine Stimmung, die ganz kurz nur aufwallte. Und das heißt also, da ist von Berlin aus versucht worden, extrem rein zu regieren. Und es gab ja dann noch sogar, als Frau Merkel aus Pretoria wieder einflog, einen Koalitionsausschuss, den hat die SPD herbeigeführt. Und die wollte dann halt noch die CDU noch mal richtig festnageln, dass sie also auf jeden Fall auch für Neuwahlen sind und so weiter und so fort. Und dass der Ramelow wieder ins Amt kommt. Ne? Also, und dann war also so, dann kam also Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die waren dann im Kanzleramt zum Koalitionsausschuss und haben dann gesagt, der Kemmerich muss zurücktreten, weil er hatte seinen Rücktritt ja nur angekündigt. Und die Landtagsverwaltung hatte ihm gesagt, tritt ja nicht zurück sofort, weil dann bist du nur noch geschäftsführendes Amt und wenn irgendwas ist, wenn dir irgendwas geschieht, dann haben wir gar keine Regierung mehr. Also wenn die jetzt
Corona.
Skiunfall, er ist ja in den Skiurlaub gefahren noch zwischendurch, also was auch immer, irgendetwas oder Herzinfarkt wegen der Stress, also ich will jetzt nicht dumm rumunken, aber es war natürlich für ihn auch eine extrem stressige Situation. Er hätte ja auch einfach mal umfallen können und krank werden können oder so und dann wäre überhaupt niemand da gewesen, der überhaupt noch mal eine Unterschrift leisten kann. Und dann hätte er wenigstens noch jemanden einsetzen können, weil das konnte er ja noch als amtierender, also als normaler Ministerpräsident. Aber er war dann zurückgetreten auf Grundlage eines Anrufs aus dem Kanzleramt, beziehungsweise über Herrn Christian Lindner ausgerichtet, 3 Tage später und ist dann auf dem Weg in den Skiurlaub im Auto zurückgetreten und mit der Mitteilung über seinen Fraktionssprecher. Also das war völlig irre. Und dann hatten wir nur noch einen geschäftsführenden Ministerpräsidenten, der, wenn was passiert wäre, dann wäre regierungslos gewesen, was jetzt vielleicht, wenn man sagen könnte, na und. Aber das hätte es auch noch nicht so gegeben in Deutschland.
Und das ist ja auch Avantgarde.
In gewisser Hinsicht, ja. Nein, aber das stimmt. Also auch da, also die Leuten waren ja die Verfassung gar nicht klar. Also das war, die einfachsten Basics von Verfassung waren den Menschen nicht klar. Zum Beispiel eben, dass wenn du zurücktrittst, du noch Geschäftsführer im Amt bist und auch keine Vertrauensfrage stellen kannst, um den Landtag aufzulösen. Das sind alles so Sachen, die waren in Berlin im Konrad-Adenauer-Haus oder im Kanzleramt so nicht bekannt. Obwohl das ähnlich im Grundgesetz steht.
Das ist eigentlich, also es ist so ein gutes Beispiel dafür, dass vielleicht Berlin öfter mal nach Thüringen gucken sollte, anstatt über Thüringen zu sprechen. Was ich so ein bisschen so als Analogie finde von, man sollte öfter mal im Osten sein, als über den Osten zu sprechen.
Na, es gab ja jetzt wieder fast eine Situation, da saß Friedrich Merz irgendwo im Fernsehstudio bei Markus Preis, der übrigens aus Thüringen stammt, wir zählen unsere Thüringen immer, der jetzt Hauptstadtschule leitet und der hat ihn gefragt, wie zu BSW. Und dann war der irgendwie so ein bisschen aufgepritzelt und hat erzählt, na BSW, das ist linksextrem und rechtsextrem gleichzeitig und mit denen können wir auf keinen Fall was machen. Die Haltung kann man ja haben. Ich habe da überhaupt nichts dagegen. Das ist eine freie Meinungsäußerung und in der Analyse ist es jetzt, finde ich, ein bisschen falsch, aber ich kann verstehen, wie man zu der Analyse kommen kann. Nur als Parteivorsitzender, wenn man sowas sagen, dann macht man im Prinzip die nächste sogenannte Brandmauer, baut man dann hoch und eine Option weniger. Und natürlich war in Sachsen und in Thüringen, aber auch in Brandenburg, aber vor allem in Sachsen und Thüringen war natürlich der Schrecken groß, weil sie wussten, die einzige Machtoption, die sie zurzeit nach den jetzigen Umfragewerten haben, BSW. Wirklich die einzige, ist BSW. Ja. Und das ist natürlich eigentlich ironisch. Also es ist viel mehr als ironisch, absurd.
Es ist ja auch Sarah Wagenknecht als Berlinerin, die dann, also in Berlin aufgewachsen.
Ja, aber jetzt kommt der Knaller. Sie kommt aus Thüringen, sie ist in Jena geboren.
Ja, stimmt.
Ja, genau, und ist in Jena auch, die hat auch ihre Vorschulzeit in Jena verbracht, tatsächlich bei den Großeltern. Das heißt also, der Konnex ist auch da. Mhm. Ja, wir haben natürlich immer wieder dieses komische Thüringen mit drin.
Und halb Iranerin. Das ist richtig. Auch der nächste Knaller.
Genau.
Weil sie ihren Vater nie kennengelernt hat, oder?
Ja. Ja, jedenfalls nicht bewusst. Ja,
ja.
Genau.
Ja, das ist
also. Das war mir gar nicht klar, aber sie ist ja in Berlin, also sie hat einen Großteil ihrer Jugend in Berlin
verbracht. Ja, aber sie hat auch so ein bisschen dann studiert noch in Jena. Ich habe Assistentenzeitung gemacht.
Seid ihr gleich alt?
Oder? Sie ist 2 Jahre älter, ja. Aber ich bin ihr tatsächlich in Jena auch mal begegnet. Das wird sie nicht mehr missen, aber es gab damals ich habe Studentenzeitung gemacht und das Studentenzeitungsbüro war neben so einem linken Büro. Also nicht von der Partei, sondern so Trotzkisten. Die hatten so eine kommunistische Bibliothek oder sowas. Und da haben die immer ihre KP, also von der kommunistischen Plattform, ihre Treffen abgehalten. Und wir hatten eine gemeinsame kleine Küche. Und da habe ich dann mal Frau Sarah Wagenknecht getroffen.
Als man aber noch nicht wusste, wer sie ist, oder?
Doch, da war die schon im Bundesvorstand der PDS und war damals schon Troublemaker. Also die hat sich damals schon mit Gysi immer schon Gefechte geliefert. Und da war die Mitte 20.
Okay. Ich bin auch von der Uni aus mal mitgefahren zu einer Fahrt nach Brüssel auf Kosten von Sarah Wagenknecht. Und damals hatte sie schon erklärt, dass sie von Parlamentarismus nichts hält. Sie findet eigentlich, man sollte außerparlamentarisch
direkt demokratisch
machen. Direkt also, demokratisch, genau. Und dann war ja Europaparlament, aber eigentlich, dass Parlamente eigentlich nichts groß sind, hat sie dann uns Solid, also ich, weil damit Solid hat es organisiert, ich bin da mitgefahren, hat sie dann den jungen Leuten
quasi. Das ist erzählt. Ja, finde ich, der Euphemismus für die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie ist ja jetzt die Abschaffung der Parteiendemokratie, ne? Was jetzt oft die rechten Parteien sagen. Weil ich meine, das klingt erstmal so populär und irgendwie so, wir wollen Direktdemokratie machen, wir wollen alles direkt wählen und die Parteien braucht man nicht, weil Parteien sind ja quasi, haben einen schlechten Ruf. Ne? So. Und ist natürlich völlig klar, dass Parlamente nie ohne Parteien existiert haben. Also egal, wo es Parlamente gab, es gibt immer sofort, bilden sich Parteien. Du kannst ja auch niemanden verbieten zu sagen, ich schließe mich jetzt zusammen, weil das macht einfach totalen Sinn. Weil sonst kann ich ja nichts, komme ich nicht vorwärts. Ne? So, ich und
muss ja eine Programmatik entwickeln und einen, das, da brauche ich einen
und
Kreis.
Und ich brauche Mehrheiten. Ich brauche vor allen Dingen, muss ich Mehrheiten bekommen. Und natürlich im Zwei-Parteien-System spielen die Parteien nicht so eine große Rolle, weil natürlich dann sich die Mehrheiten dann anders bilden und natürlich all direkt gewählt sind und so weiter und so fort. Aber bei einer Verhältniswahlrecht, dann kannst du nur über Parteien und über Fraktionsbildung irgendwie zu Mehrheiten und zu einer Arbeitsfähigkeit kommen. Das heißt also, wer jetzt sagt, wir wollen die Parteiendemokratie abschaffen, oder wir wollen die Parteien abschaffen, sagt eigentlich, wir wollen die Parlamente abschaffen. Und oder entmachten.
Bürgerräte.
Also ja gut, ich meine tatsächlich, also so böse es klingt, die Diskussion gibt es ja von beiden Seiten. Ja. Ne? Also ja, ich habe nichts gegen Bürgerräte, aber so diese Geschichte, wir losen uns jetzt Parlamente noch nebenbei zusammen und was haben die denn für Verantwortung und so weiter. Rein spieltheoretisch kann ich das sogar nachvollziehen, weil natürlich, die sind genauso, geloste Parlamente sind mindestens genauso repräsentativ wie gewählte Parlamente, aber sie haben natürlich nicht die Legitimation. Also ich meine,
du spielst doch Steffen Mau an. Das ist ja das, was er vorschlägt. In seinem,
ja, das ist ja,
aber
ja,
das kommt auch aus der Zivilgesellschaft. Also aber halt
gibt es ja auch schon. Sie gibt's, ne? Ja auch schon.
Diese genau. Debatten, die aus der Zivilgesellschaft kommen, die sind ja ergänzend genau. Und nicht halt ersetzend. Und das ist,
genau, glaube ich, ein großer Unterschied. Man muss das aufpassen. Also es war ja letzte Generation und so, aber es gibt schon da auch, also ohne dass ich jetzt zu tief drin stecke, gibt es natürlich da auch schon Vorschläge, die dann, wenn man sie zu Ende denkt, dazu führen würden, dass die Parlamente, ich will nicht sagen entmachtet, aber zumindest Machtverlust erleiden würden. Und da würde ich halt stark vorwarnen, weil man muss schon ein Zentrum, und wir sind eine parlamentarische Demokratie mit Recht, und das oberste Verfassungsorgan ist das Parlament. Und natürlich sind Wahlen alle 4 oder 5 oder wann auch immer Jahre auch nur eine Krücke. Ist ja klar. Also das ist etwas, was der direkte Impact, den man dann hat, als Wahlbürger, wenn ich jetzt in die Wahlkabine gehe, selbst in Thüringen bei 1,7 Millionen Wahlberechtigten, ist trotzdem meine Stimme verschwindend gering. Und selbst in der Kommune mit 200.000 Einwohnern wie in Erfurt. Das heißt also, es ist schon relativ abstrakt zu sagen, damit habe ich jetzt quasi dann die, ne, man muss sich dann sozusagen schon als Schwarmintelligenz begreifen und sagen, aber das ist natürlich dieser Wahlvorgang, der ist unglaublich wichtig. Ich glaube, das ist nicht nur symbolisch, sondern da ist eben auch etwas, was konstituiert dich als Bürger, dich als Zitronier, und dann das Parlament legitimiert. Und wenn du den Bürgerrat lost oder irgendwie benennst und so, dann, oder ein Parlament lost, dann ist diese Verbindung weg.
Ja. Es ist ja auch, du hast es ja schon sehr, sehr gut beschrieben, für uns als Wissenschaftler, wir zwei, wenn wir drauf schauen auf die parlamentarische Demokratie, auf die repräsentative Demokratie, dann ist ja auch immer der Part, und das hast du partiell auch gerade schon gesagt, der Part von Expertise. Weil diese Parteien, Fraktionen, was auch immer, die holen sich ja auch, also das sind Orte, wo Expertise gebildet wird und auch Expertise reingeholt wird. Und das kannst du ja nicht einfach auslosen. Das Zusammenbringen von Expertise und auch die Entwicklung von Expertise. Also ich habe immer Probleme, wenn so Expertise komplett delegitimiert wird.
Das ist richtig. Ist nur zurzeit ganz schwierig, als Argument zu machen, weil ja ständig die Debatte andersrum läuft. Ne? Die Leute, die im Parlament sitzen, die haben ja keine Ahnung, die haben keine Ausbildung, ja, die was auch immer. Wird ja auch dann immer übersehen, dass die Leute einen Mitarbeiterstab haben, dass sie ihre Leute einstellen, dass sie also übrigens zu wenig. Also das ist interessant. Also der Kongress zum Beispiel in den USA hat einen riesen Apparat drumherum und ist gar nicht unbedingt an die einzelnen Abgeordneten nur, sondern als Kongress schon. Weil jetzt ist ja oft so die Expertise, wenn das Parlament Expertise, wirklich Expertise braucht, dann geht es zu ihrer Regierung. Also die Regierungsfraktionen gehen zu ihrer Regierung und lassen sich ihre Gesetzentwürfe, die sie einbringen, dann auch, meist Gesetzentwürfe werden ja von der Regierung eingebracht, aber manche eben auch vom Parlament, die werden dann von den Ministerien geschrieben zum Teil. Oder noch schlimmer, von Lobbyverbänden.
Ja, so, oder halt von der Wissenschaftsabteilung im Bundestag.
Genau, ne? Genau. Oder von den Fraktionsmitarbeitern dann eben oder so. Aber es ist, die Expertise ist da, sie meiner Meinung nach noch zu gering, die Parlamentar, weil das ist das größte wichtigste Verfassungsorgan, das ist, finde ich, gegenüber der Regierung, was das betrifft, zu wenig ausgerüstet. Ne? Also das merkt man dann auch zum Beispiel bei Untersuchungsausschüssen, wenn die dann ihre Mitarbeiter, dann kriegen die ja zusätzliche Mitarbeiter, aber die sitzen natürlich an einer Armada von Ministerialmitarbeitern, die sozusagen mögliche Schlupflöcher, das ist halt so ein Hase-und-Igel-Spiel. Und da ist, das sind die nicht so gut ausgerüstet. Ne? Mhm. Also, aber das ist, ich laber jetzt ein bisschen, das ist Quatsch, das ist vom Thema weg. Nur, ich glaube einfach, dass die parlamentarische Demokratie eben stark am Parlament hängt und dass diese Parlamentsverachtung, auch Parteienverachtung, die hat durchaus ihre Gründe. Ne? Mhm. Also ich will das überhaupt gar nicht wegwischen, dass die Kritik nicht an vielen Stellen greift. Demokratie muss auch kritisiert werden, auch die Institutionen müssen kritisiert werden. Aber es schlägt ja immer oft um in Verachtung und in Kleinmachen von Dingen, die dann unterhöhlen und aushöhlen und dann auch kaputt machen.
Mhm. Möchtest du?
Ich wollte jetzt parlamentarische Demokratie. Und wir haben jetzt am 1. September haben wir halt eine Wahl.
Ja, das wäre auch meine Frage.
Und dann stehen wir, da. Also,
wo
stehen wir dann?
Na gut, ich war ja vorhin bei der Ironie, bei der absurden Ironie, dass die Linke Abspaltung,
ja.
Bündnis Sarah Wagenknecht, die einzige Partei, die jemals in Deutschland nach einem Politiker oder Politikerin benannt wurde.
Es gab so einen sehr guten Twitter-Witz, ich weiß nicht von wem, der meinte, nicht mal die Partei des Führers hieß nach ihm.
Genau.
Und ich weiß nicht, wer den geschrieben hat, aber der war sehr lustig.
Die Partei, also, die meinen Namen trägt. Genau. Ja, genau. Also das ist schon irre. Und dass diese Abspaltung, die ja sozusagen aus Leuten besteht, aus Linken und aus Leuten, die frühere Grüne sind da teilweise dabei, das sind Leute dabei, die sich vielleicht so in der Querdenkerbewegung nahe fühlen, ist alles mögliche durcheinander, die plakatiert hat, Frieden oder Krieg, Wohlstand oder Armut. So nach dem Motto. Also das ist sozusagen also Populismus in a nutshell. Also das, also wenn man die Definition von Populismus haben will, dass diese...
Und so eine Querfront, ne?
Diese populistische Rechts-Links-Partei, deren Vorsitzende wirklich im engeren Sinne demagogische Reden führt, aber sie ist nicht extremistisch. Das ist sozusagen das kleinere Übel gegenüber der AfD, als würde ich als Bürger mal sagen, dass diese Partei wahrscheinlich gebraucht wird, mit großer Wahrscheinlichkeit gebraucht wird, um eine Mehrheitsregierung zu bilden in Thüringen und Sachsen. Und dann sage ich wiederum als Bürger, na, immerhin eine Mehrheitsregierung. Hm. Und wenn ich mir die Akteure angucke in Thüringen, in Sachsen kenne ich es ein bisschen, die Leute, ich habe sie jetzt auch noch kennengelernt vom BSW, aber in Thüringen kenne ich sie alle relativ gut. Die ersten 10, sag mal, auf der Liste, die in den Landtag gehen werden. Da muss ich sagen, da kriege ich jetzt nicht Panik. Also das sind Leute, die sind, wie gesagt, eine war früher mal Oberbürgermeisterin oder ist noch gerade noch jetzt in den letzten Tagen von Eisenach. Katja Wolf kenne ich ewig. Eine absolut integre und pragmatische Politikerin, Ihr Impuls ist vor allen Dingen auch, die hat natürlich sich entfremdet von ihrer Partei in der Kommunalpolitik, das ernüchtert ja auch schon, was so ideologische Dinge betrifft. Gerade in der Migrationspolitik, sie war nie jetzt irgendwie, dass sie anti-ausländermäßig irgendwie unterwegs war, aber die hat natürlich auch schon die Probleme gesehen, dass ihre Partei die nicht löst, beziehungsweise negiert. Aber zum Beispiel ist ein ehemaliger grüner Landesvorsitzender, der ist eine eigene Persönlichkeitsstruktur, sage ich mal, hat er. Aber das sind alles Leute, die würde ich bei allen sagen, das sind keine Extremisten, keiner von denen. Und bei der AfD, die ersten 10, würde ich sagen, 8 oder 9 von denen, ja, also gefühlt.
Ja, ich meine, also mir stellt sich die Frage, ob das mit dieser Personalisierung des Parteinamens, ob das nicht tatsächlich ein kluger Schritt ist. Also ich würde es selber nicht machen und ich würde es nicht befürworten, aber strategisch, ob das ein...
Marketingtechnisch war das
genau, weil genial. Das ist ja Donald Trump, viele lesen die Partei ja auch als die Trump-Partei und nicht als die Republikaner.
Die Leute wählen sowieso Personen, das ist ja so, die wählen Parteien nach Personen und in dem Fall ist es natürlich dreist und das kann auch nach hinten losgehen, ist es aber bis jetzt eben nicht nach hinten losgegangen und sie hat ja überall plakatiert, bei Europawahl ist nicht angetreten, ist überall auf Plakaten, sie wird auch bei der Landtagswahl in Sachsen und Thüringen, Brandenburg, wird sie überall auf den Plakaten sein und wird in Thüringen extrem viel Wahlkampf machen, wird sagen, ich bin eine Thüringerin, ich bin von euch, ist meine zweite Heimat, bla bla und das wird alles auf sie zugeschnitten sein und dann wird sie das wird bis zur Bundestagswahl, also es ist ja so 3 Stufen, Europawahl, Landtagswahl, dann Bundestagswahl. Bundestagswahl ist der heilige Gral, da muss sie rein, da muss sie die 5% bekommen. 7, 8, 9, 10 werden besser, aber zumindest muss sie reinkommen. Und dann ist sie erstmal etabliert und dann kann man weiterschauen, durchatmen. Ja, ja. So, und dann wird sie auch den Namen ändern. Also dann kann sie den Namen ändern und sie wird ihn auch ändern, glaube ich, weil du kannst nicht auf Ewigkeiten schon allein, weil du dann irgendwann auch vielleicht nicht mal Parteivorsitzender sein wirst, in Sacher Wagen nicht Partei heißen. Aber dann wirst du, und BSW ist ja auch nicht kein schöner Name. Mhm. Ja, also jetzt als Abkürzung klingt so ein bisschen wie eine Abfall.
Machen die Stadtreinigung.
Machen die das denn wie bei Red Bull, dass sie dann sich trotzdem RB nennen und dann nochmal im Rasenball statt Red Bull? Also dass es dann trotzdem BSW bleibt und dann ist es aber Bündnis,
keine
Solidarität
Ahnung.
Und Werte oder so?
Keine Ahnung.
Ja, also ich habe da, also
ich glaube, da haben die auch keinen Plan. Nee,
also glaube ich auch nicht.
Also wenn die sich so nennen, dann will ich aber das Patent dafür.
Okay.
Ich bin gerade einfach ausgedacht.
Ja, aber also ich finde diesen Personenkult, also das ist, fand ich wirklich eine kluge Strategie bisher. Vor allen Dingen auch mit diesem Part, das hast du ja gesagt, mit Populismus, dass sie quasi aus dem System kommend eine Anti-Eliten-Rhetorik fährt. Und ich sehe das vor allen Dingen auf Social Media, sehe ich das auch, wie das mit migrantischen Communities, also jetzt nicht Gesamt-Communities, sondern bestimmte Gruppen in bestimmten Communities.
Das ist die klassische Populistennummer. Also das ist sozusagen auch schon überall, also in Frankreich ja auch, von links auch probiert worden. Bis zum gewissen Grad ist das eigentlich schon so alt wie die Menschheit, ne? Dass man also muss man ein bisschen Shakespeare lesen und Julius Caesar, ne? Also das würde sagen, wie kriegt man die Massen hinter sich? Natürlich immer, indem man sagt, ich bin der für euch da ist und ganz einfache Lösungsvorschläge hat und die anderen, die oben, die sind korrupt, die Eliten, die da oben, die können das nicht und wollen das nicht und die bereichern sich auf eure Kosten. Und das Schöne ist, es gibt immer Beispiele dafür. Ja, also man kann jetzt nie sagen, na, das stimmt ja alles gar nicht, sondern man muss natürlich sagen, klar, das sind Eliten und klar, die denken an sich und klar, es ist ungerecht und natürlich gäbe es auch einfachere Lösungen, die aber nicht kommen, weil bestimmte Interessen dagegen stehen. Manchmal Berechtigte, manchmal Unberechtigte. Und es ist halt verdammt kompliziert und warum wollen wir es nicht ein bisschen einfacher machen? All das ist ja irgendwie total nachvollziehbar. Und natürlich diese Friedensnummer. Das ist natürlich das Allerschlimmste, weil ja, die hat ja völlig recht, da sterben Leute. Mhm. Und natürlich hat sie auch recht, keiner hat eine Lösung. Und dann kommt noch Donald Trump und dann beendet vielleicht Donald Trump den Krieg, der Populist Nummer eins. Ja, ja. Und sagt nämlich einfach, ich kriege kein Geld mehr. Und dann sagen die Europäer, na sowas wollten wir auch nicht alleine machen. Und auf einmal ist der Druck so groß, dass dann Zelensky entweder einen Deal macht, beziehungsweise es einen Putsch gibt in Kiew oder keine Ahnung, was dann passiert. Aber also das heißt also, sie kann dann sich vielleicht noch hinstellen, kann sagen, ich habe recht gehabt, obwohl sie aus meiner Sicht ordnungspolitisch absolut die falsche Position hat. Mhm. Ne? Aber sie holt dann Leute natürlich ab, die sagen pragmatisch sagen, da sterben Leute und es kommt doch sowieso so.
Ja.
Also können wir es auch jetzt machen. Und nicht noch vorher so und so viele Milliarden rüberschieben, die bei uns in der Rentensystem fehlen, wobei die Rechnung natürlich absurd ist, aber das ist ja dann immer so, wie es gerechnet wird.
Und ist nicht die Thüringer Kemmerich-Geschichte auch so eine Geschichte, die ihr und Leuten, also ne, Populistinnen, wie sie es ist, auch in die Karten spielt, dass sie sagen können, ja, das sind halt dann am Ende des Tages demokratische Parteien, die aber, koste es was will, einfach nur ihre Macht erhalten wollen?
Ja, genau, das macht Kemmerich selber jetzt im Wahlkampf übrigens. Also der ist also da völlig schmerzfrei und ist ja quasi exkommuniziert von der Bundespartei, da taucht der Lindner nicht mehr auf. Vielleicht kommt Herr Kubicki, sein Kumpel, noch vorbei, aber ansonsten sind die abgeschottet quasi von der Bundespartei und können damit aber fröhlich auch Anti-Ampel-Wahlkampf machen. Es nützt ihnen gerade noch nichts, ist in so den Umfragen fast nicht mehr messbar. Aber Hans-Georg Maaßen zum Beispiel läuft immer mit dem Kemmerich-Putsch durch die Gegend und sagt immer, da hat das System, ne, das System, die Kartellparteien, ich weiß nicht, ob Kartellparteien sagt, er sagt System, die AfD sagt Kartellparteien, haben im Prinzip da eine demokratische Wahl rückgängig gemacht. Und tatsächlich, wenn man sich das anguckt, es sind unheimlich viele Fehler gemacht worden, weniger aus einer finsteren Logik, weil die finstere Logik hatte nur die AfD, die hat gesagt, wir stellen Scheinkandidaten auf. Ich meine, was ist denn daran demokratisch, ne? Also es ging formal in Ordnung, man kann das machen, ne? Aber das ist natürlich hintenrum. Ja. Also man stellt einen Kandidaten auf und wählt dann einen anderen, das ist eigentlich Verarsche. Und die anderen sind dann halt vorgeführt worden und haben dann Fehler gemacht. Und unter anderem Frau Merkel, aber auch andere, ich meine, dass auch schon Ramelow sich ohne Mehrheit hingestellt hat, gesagt hat, ich schaffe das irgendwie, war ja auch schon eine Verzweiflungstat. Ne? Und auch ein bisschen, ja, im Nachgang muss man sagen, nicht klug, sagen wir mal so. Und dumm wäre zu viel gesagt, aber nicht klug. Und dass die CDU halt nicht mal ansatzweise bereit war, irgendwas mehr Linken zu machen. Ne? Das ist ja jetzt noch absurder jetzt. Damals ging es nicht, mit der Linken irgendwas nur ansatzweise zu machen. Man durfte auch nicht mal reden mit denen so richtig. Mhm. Das war schon skandalisiert, wenn der Parteivorsitzende mit Ramelow sich getroffen hat. Mike Moring hieß der. Und auf der anderen Seite ist jetzt sozusagen von vornherein klar, mit dem BSW wird man eine Koalition bilden. Also während die PDS in Thüringen, /Linke dann, unter Bruno Ramelow, bis auf wenige Ausnahmen, eine extrem realpolitisch sozialdemokratisch orientierte Partei war und eben nicht nur Ramelow. Mhm. Das ist, wird immer so gesagt, der Ramelow, ja okay, der Ramelow, aber nicht die komplette Fraktion. Da würde ich schon sagen, es sind 3-4 Leute in der Fraktion gewesen, wo man sagen müsste, klar, die sind sehr Antifa oder die sind sehr, ich will es gar nicht das irgendwie skandalisieren, ich will nur sagen, die sind halt für die CDU inkompatibel. Ja. Ne? Das muss man schon sagen, aber und jetzt diese BSW-Fraktion, wo man sagen würde, migrationspolitisch liegt da sogar einiges ähnlich. Ja, aber die wissen, und ich habe ja selber gesagt, das sind keine Extremisten, die da drinnen sitzen, sind, aber trotzdem sind es Leute, die teilweise halt unerfahren sind und von denen man nicht weiß, wie die sich entwickeln werden. Ne? Und bei der PDS wusste man damals, was man hat und auch, was man nicht hat. Aber das ist schon absurd eigentlich, dass dieser Abgrenzungsbeschluss existiert und man gleichzeitig mit dem BSW gemeinsam gehen muss. Und diese Unlogik, die wird ja auch jetzt von der AfD und anderen hochgehängt. Ja. Und zu Recht in gewisser Hinsicht, weil es ist natürlich nicht ehrlich im Endeffekt. Da zeigt sich, dass eine Partei aus strategischen Gründen, taktischen Gründen cheatet im Endeffekt. Ne? Also es ist ein bisschen Wählerbetrug, weil man sagt, also wenn ihr mit der Linken nicht könnt, dann dürft ihr doch eigentlich auch nicht mit dem BSW. Da ist eine Logik dahinter. Aber man muss mit dem BSW, weil sonst hat man gar keine Option mehr.
Es gab, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch ein Thema aufmachen wollen. Es gab
ja eine Stunde und fünf haben
wir. Oh Gott, ja. Du musst das schneiden.
Ich mache noch ein Thema auf und dann machen wir Abschluss. Gestern gab es ja noch ein Sommerinterview von Friedrich Merz im ZDF und er hat dann vor allen Dingen auch gegen SPD und Grüne argumentiert, was ja noch mehr dazu führt, dass sie dann mit der BSW zusammen müssen. Also die Taktik erschließt sich mir einfach nicht. Also ich habe immer so das Gefühl, die Leute sollten, also jetzt ohne jetzt Werbung für dein Buch machen zu wollen, aber die sollten mal dein Buch lesen, um zu verstehen, was das Problem ist an der Art, wie sie agieren.
Das Problem ist, es gab ja schon immer diese ideologischen Mauern, die aufgebaut wurden. Am Anfang natürlich gegenüber, also ganz am Anfang gegenüber der SPD von der CDU, also in der Adenauer-Republik, dann gegenüber den Grünen. Auf die andere Seite ja auch ebenso. Also die SPD kann man dann nicht mit der CDU und so weiter und so fort. Also davon lebt ja auch, so blöd das klingt, eine Demokratie aus diesem Antagonismus, dass man sozusagen diesen Widerstreit hat. Und da geht es auch um systematische Geschichten, also dass man immer sagen würde, das ist alles so ein Einheitsbrei, ist es eben gar nicht so, sondern es gibt also wirklich auch unterschiedliche Entwürfe. Ich sage jetzt nur mal im Länderbereich die Bildungspolitik, die einen sagen, halbiertes Schulsystem, die anderen sagen, gemeinsam lernen so lange wie möglich. So, und diese beiden Sachen stehen diagonal gegeneinander. Jetzt kann man, sag mal, Schuldenbremse, kann man wieder so ein Wasserscheide sehen. Und dass jetzt sozusagen eine Oppositionspartei wie die CDU sagt, normalerweise sagt sie ja, nee, die wollen wir ablösen. Wir wollten mit der FDP am liebsten Regierung bilden, deswegen die SPD und die Grünen, das sind unsere Gegner. Und das Interessante war halt nach dieser Landratswahl in Sonneberg, auch Thüringen, als der erste AfD-Landrat gewählt wurde vor einem Jahr, hat ja damals Friedrich Merz lustigerweise nicht gesagt, die AfD ist unser Hauptgegner, sondern hat gesagt, die Grünen sind der Hauptgegner in der Regierung. Okay, er hat noch in die Regierung gesagt, aber es kam so rüber wie, die AfD hat gerade was gewonnen, deswegen sind die Grünen unser Gegner, mit denen sie übrigens in Schleswig-Holstein und NRW und wo auch immer zusammen regieren und natürlich in Baden-Württemberg, sogar unterhalb der Grünen regieren und in Sachsen. Ja, also das ist so, das heißt
auch in Brandenburg. Aber mit einem Ministerpräsidenten.
Das Problem ist einfach nur, dass sie in Sachsen ist es SPD-CDU, aber ich...
In Brandenburg ist SPD-CDU und Grüne.
Ja, genau. Ja, also diese nur genau, Kenia andersrum, aber diese Überforderung, durch das, dass die AfD jetzt in diesem System ist, dass diese verschiedenen, also diese alten Bonner Reflexe nicht mehr funktionieren, aber immer noch abgerufen werden. Mhm. Obwohl sie nicht mehr funktionieren. Das ist ja dieses Ding, die alten Bonner Regularien, oder die dann fortgesetzt wurden, die Bonner Republik wurde draufgeklatscht sozusagen auf die DDR und hat auch 15, 20 Jahre schön weiter existiert. Und irgendwann, und es ist nicht nur wegen dem Beitritt gewesen oder wegen der Wiedervereinigung, sondern weil in Europa, wenn man nur raus mal guckt, was da gerade passiert bei den Parteien und wie viele Veränderungen da ist, diese ganzen Beweglichkeiten, Bewegungen sind auch in Deutschland angekommen. Und die Parteien sind offensichtlich nur beschränkt in der Lage, damit umzugehen, aus ihrer eigenen Funktionalität oder Dysfunktionalität heraus oder auch, weil sie Rücksicht nehmen wollen auf Wählergruppen, weil diese Ost-West-Schisma existiert. Ich meine, im Osten ist die AfD der Hauptgegner, im Westen sind es die Grünen gewesen, die CDU. Gleichzeitig regieren sie mit der CDU, mit den Grünen zusammen im Westen vor allen Dingen. Und im Osten müssen sie eigentlich mit der AfD regieren, wenn es nicht den Schluss gäbe, der ja zu Recht existiert, was die AfD betrifft, weil man, wenn man eine, das diesmal kann man ja überall in den Studien nachlesen, wenn man einmal diese so eine rechtspopulistische Partei an die Macht lässt, dann muss es nicht 33 passieren, aber dann passiert eben das, was überall passiert, auch in Lateinamerika und so weiter, da wird eine Demokratie ausgehöhlt.
Und das alles, das haben wir noch gar nicht gesagt, guckst du dir jetzt ja aus Berlin an, als im Hauptstadtbüro des Stern?
Naja, ich habe noch meinen Hauptwohnsitz in Erfurt. Ich habe noch nicht mal einen Nebenwohnsitz in Berlin, habe ich festgestellt, weil ich ja nur ab und zu mal bei einer Verwandten von mir schlafen darf, wenn ich mal hier bin. Sondern ich bin hauptsächlich in Erfurt und bin im Homeoffice, aber bin hier angedockt ans Hauptstadtbüro und bin auch öfter mal hier jetzt und gerade am Anfang, um Kontakte zu knüpfen und zu schauen, wie es hier überhaupt läuft. Wobei ich vorher, als ich die Thüringer Allgemeine gearbeitet habe, für Funke auch schon oft in Berlin war.
Und jetzt würde ich gerne eigentlich damit schließen, dass es ja jetzt ja die ganz neue Idee von Henrik Wüst gibt, dass man doch wieder öfter in den Osten fahren sollte, um dort die Ostdeutschen zu treffen. Und wir können ja, ich meine, jetzt ist, also die Folge kommt jetzt kurz vor den Sommer, je nachdem welches Bundesland man ist, in den Sommerferien raus. Wenn man jetzt nach Thüringen fahren wollen würde, um vielleicht das typische Thüringen kennenzulernen, was sind denn die 2, 3 Hotspots, wo man hinfahren sollte, um sich das Land anzugucken?
Na, ich mag es mir kaum zu sagen, aber wenn man nach Thüringen fährt, dann muss man natürlich nach Weimar. Weil, und wenn man in Weimar ist, kann man auch kurz nach Jena fahren, weil Jena ist um die Ecke. Erfurt ist nett, aber da ist wirklich eine schöne Altstadt, aber das, also wenn man jetzt sozusagen Thüringen im Sinne von Demokratieerfahrung, Kulturerfahrung haben will, muss man eigentlich nach Weimar. Und dann würde ich sagen, sollte man die Restnatur, die es noch gibt, bevor der Wald ganz weggestorben ist, auch nochmal betrachten. Also in Thüringer Wald sollte man auch fahren.
Okay, haben wir noch ein paar Sommertipps.
Ja, für die, die das beherzigen
besonders möchten. Besonders schön ist es hinterm Rennsteig, also ins Fränkische rein, also wo in Thüringen Fränkisch gesprochen wird, in dem schönen Wahlkreis, in dem Hans-Georg Maaßen angetreten ist, damals 196, also Hipburghausen, Sonneberg, wo der AfD-Landrat ist, aber vor allen Dingen Hipburghausen und in Schmalkalden-Meiningen, das ist wunderschöne Gegend und sehr schöne Städtchen und Meiningen, ich sehr empfehlen.
Ja, das ist macht schon wieder neues Fass auf, weil das ist ja auch der Landkreis, wo der Neonazi Tommy Frenk 30% in der Stichwahl bekommen hat.
Richtig.
Also vielleicht für die Zuhörer unter uns, die weißdeutsch sind, für die ist das dann vielleicht schön und für alle anderen, die sollten nochmal nachdenken.
Ja, oder einfach mit gewisser Vorsicht hinfahren. Ich will ja nicht sagen, dass man da nicht hin kann.
Ja. In Gruppen dann. Oder ja. So. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke.
Einiges über Thüringen gelernt.
Mhm. Und über den Zustand der Demokratie in diesem Land.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war BOM. Berlin Ost Migrantisch. Redaktion und Idee von
Özgür Özvatan und Daniel Kubiak.
Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
www.bim.hu-berlin.de